Alex Benisch ist ein deutscher Forscher und er hat hier einige faszinierende Ideen für die Sendung Freunde und Feinde. Wir werden darüber sprechen, was es heißt, Feinde zu haben und wer die Feinde auf der Welt sind. Willkommen, Alex. Du bist ja praktisch mein Co-Moderator. Danke für die Gelegenheit. Ich versuche schon seit langem, die exakte russische Angriffsstrategie zu rekonstruieren. Die Zarenära wurde von Wladimir Putin häufig zitiert. Dies tat er unter anderem im Jahr 2000 im Deutschen Bundestag. Er hielt eine Rede, von der ein Teil auf Deutsch war. Er zitierte die russische Aristokratie, die natürlich sehr eng mit der britischen Aristokratie verbunden war. Und das waren deutsche Familien. Die sind benannt nach bestimmten Teilen Deutschlands. Hessen und Schleswig-Holstein waren sowohl der britische Thron als auch der russische Thron. Damals war es ein Wettbewerb zwischen römischen Systemen. Jeder wollte das neue Rom sein. Die Franzosen, die Briten, die Deutschen, die Österreicher, die Russen, alle wollten Rom sein. Es ging also nur darum, wer es besser macht oder wer legitimer schien. Aber als dann der Kommunismus kam, behaupteten diese Typen, etwas völlig Neues zu sein. Und sie behaupteten, dass sie sehr anti-imperialistisch seien. Und das bedeutete ein anti-römisches System. Deshalb haben Kommunisten immer betont, dass das westliche System unrettbar und unreformierbar sei. Angeblich kann man ein System, das aus Rom stammt, nicht modernisieren. Das ist marxistische Logik. Wenn Menschen Handel treiben, wenn Menschen Eigentum haben oder besitzen dürfen, würde es immer sehr viele Verlierer geben und nach marxistischer Logik wird alles in der puren Hölle enden. Daher sei jedes westliche System römischen Ursprungs unreparierbar. Das behaupten die Kommunisten. Und so verstanden sie uns als ein römisches System, obwohl es ein modernisiertes System ist und viele, viele, viele neue Elemente enthält, und seit 2000 Jahren verändert wird. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Wir haben verschiedene Dinge abgeschafft. Es ist eine lange Geschichte. Was sind also die Schwachstellen des römischen Systems? Die Kommunisten dachten, sie greifen die Schwachstellen des Westens an, weil es dieselben Schwachstellen wie damals im Römischen Reich sind. Die Römer hatten Probleme mit Bürgerkrieg. Deshalb wollen die Kommunisten hier den Bürgerkrieg vorantreiben. Die Römer hatten Probleme mit den Provinzen, Aufstände in den Provinzen. Deshalb wollen Kommunisten überall Aufstände schüren. Und das ist sozusagen die Grundangriffsstrategie. Und es ist auch eine Provokationsstrategie. Als die Kommunisten uns so hart angriffen und alles infiltrierten, zwang dies den Westen während des Kalten Krieges dazu, noch römischer zu werden. Und die Kommunisten schienen zu hoffen, dass der Westen so römisch werden würde, dass die Menschen rebellieren. Zu militaristisch, zu viele Steuern, zu viel Überwachung, zu viel Unterdrückung von Dissidenten und so weiter und so fort. Indem die Kommunisten also jedes System römischen Stils angriffen, gaben sie den westlichen Ländern natürlich die Steilvorlage, römisch zu sein. Wenn wir diese über 2000-jährige Geschichte haben und es uns tatsächlich gelang, uns weiterzuentwickeln, dann werden wir das nicht aufgeben und wir müssen in der Realität leben. 2000-plus-year-history. Und das war die Hauptbeschwerde der Kommunisten, dass wir zu römisch seien. Aber heutzutage spricht Russland nicht mehr nur zu linken Leuten. Russland redet immer noch mit den Linken, natürlich. Sie kontrollieren immer noch überall Kommunisten, sie behaupten immer noch, wir seien zu römisch. Aber heutzutage kann Russland eine Doppelstrategie anwenden. Sie können auch mit den Konservativen im Westen sprechen und jenen sagen, dass der Westen nicht römisch genug ist. Der Westen habe sein römisches Wesen verloren. Es handelt sich also um zwei separate Botschaften, die völlig widersprüchlich sind. Wenn man irgendeinen rechten Influencer oder irgendjemanden mit einem großen Publikum oder irgendwelche Aktivisten auf der Straße, Konservative, fragt, was ist im Wesentlichen deren Beschwerde? Dann heißt es, dass wir die römischen Sitten verloren hätten. Wir seien zu unrömisch, zu sozialistisch. Und so versucht Russland mit dieser Angriffsstrategie immer noch die Schwachstellen des Westens anzugreifen. Der Westen ist jetzt gespalten. Es hat zwei Gesichter. Es gibt die linke und die rechte. Russland hat jetzt zwei Phasen der Propaganda. Eine linke, eine Propaganda für die Linke, und eine für die Rechte, was natürlich eine Funktion der russischen Strategie ist. Es gab schon immer diese Vielschichtigkeit, bei der die Propaganda auf unterschiedliche Klassen und unterschiedliche Gruppen abzielte. Aber jetzt präsentieren sie tatsächlich ihr eigenes Bild auf zwei Seiten des Westens unterschiedlich. Bei jeder Gelegenheit sage ich den Konservativen, dass Russland niemals ein funktionierendes römisches System sein wird. Sie können niemals ein funktionierendes römisches System sein, das für alle funktioniert, das sich selbst trägt, das modern genug ist, das produktiv genug ist. Sie können es niemals schaffen und sie können auch niemals ein antirömisches System sein. Die Linken und Rechten werden angelogen. Die Versprechen können nie erfüllt werden. In Bezug auf Rom wurde dies Pax Romana genannt. Diese Idee besteht darin, dass man Frieden und Ruhe hat, wenn man das Reich ausreichend sichert. Im alten Rom herrschte 100 Jahre lang Frieden, nicht wahr? Das ist so etwas wie das Versprechen, das jedes römische System macht, das große Versprechen, dass die Dinge eines Tages sicher und stabil sein werden. Und jeder davon profitieren wird. Jeder würde davon profitieren. Das ist Pax Romana. Die Kommunisten haben diese Idee in die sozialistische Ideologie eingebaut, sogar gewissermaßen kopiert. Sie sagten, wir brauchen jetzt eine Diktatur, aber irgendwann in der Zukunft, wenn wir alles kontrollieren, wird es schön sein. Dann werden die Diktatur oder bestimmte Aspekte davon verschwinden. Und wir haben alle Glück und Fülle. Tatsächlich gab es im Römischen Reich nie wirklichen Frieden, außer in dem Sinne, dass Rom selbst mehrere hundert Jahre lang keinen großen Krieg erlebte. Rom wurde im Jahr 300 vor Christus von den Galliern geplündert und dann wurden sie im Jahr 411 oder 409 nach Christus von den Deutschen geplündert. Es gibt also diesen Zeitraum von 700 Jahren, in dem Rom keinen riesigen Krieg erlebte. Ich meine, Hannibal kam bis vor die Tore Roms, aber er hat es nie belagert oder angegriffen. Es gibt also 700 Jahre, in denen Rom selbst sehr sicher war und zu einer Stadt mit fast 1 Million Einwohnern wurde. Also ja, sie versprechen dir diese Art von goldener, ewiger Stadt, in der du leben wirst. Bei den Russen handelt es sich im Grunde genommen um Theaterschauspielerei. Sie ziehen diese Kostüme an, wenn Wladimir Putin wiedergewählt wird. Sie spielen eine bestimmte Art von Musik in einem bestimmten Palast. Und zwar in der Nähe des Ortes, an dem die Zaren gefeiert haben. Und sie erinnern an die Kirche, die sie über ihre Geheimdienste kontrollieren. Und doch ist ihre Nationalhymne immer noch dieselbe wie in der Sowjetunion, was die Musik und die Symbologie und der Ikonografie betrifft. Es ist ein Cargo-Kult, es sind Kostüme, es ist Schauspiel. Aber sie können ihr Versprechen, ein stabiles Imperium im römischen Stil zu sein, nie einlösen. Denn der Diebstahl ist allgegenwärtig und es gibt nicht genug Produktivität.
Roman-Style-Empire,
Lass mich einen Grund nennen, warum es niemals das Römische Reich sein kann. Gestern Abend habe ich Platons sokratischen Dialog gelesen. Sokrates interviewt Gorgias, diesen großen Redner. Ja, der sagt, dass die höchste Kunst die Kunst der Überzeugung des Redens ist. Dass er Menschen im Grunde zu allem überreden kann, dass er jedes Thema diskutieren kann. Und so fragt ihn Sokrates, kann man Menschen dazu überreden, Dinge zu tun, die falsch sind? Und Gorgias sagt, nun ja, ich manipuliere die Leute, passend zu deren Meinung. Es entspricht einfach den Meinungen der Leute. Sokrates sagt, nun, sie schmeicheln nur, damit sie Macht haben. Ein Typ namens Polles sagt, es macht dich mächtig, Menschen kontrollieren und manipulieren können. Und Sokrates sagt, es sei nur Anbiederung und diese Anbiederung schadet ihrer Seele. Lügen und Angeberei ist selbstschädigend. Und er sagt, dass es besser ist, ungerecht behandelt zu werden, als Unrecht zu begehen, weil man sonst seiner Seele schadet. Das ist sozusagen die Essenz dieses speziellen Dialogs. Und ich denke, was mit den Menschen passiert ist, die Russland regieren, ist, dass ihre Seelen unglaublich geschädigt sind. Es erzeugt bei den regierenden Menschen eine radikale Dummheit. Das beschrieb Erik Berglund, der deutsch-amerikanische Philosoph. Und ich glaube, das betrifft auch uns hier im Westen. Aber ich denke, in Russland und China hat die Krankheit das Endstadium erreicht. Manchmal beobachte ich die Russen und sage, was sie lügen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist, als würden sie lügen, nur um in der Übung zu bleiben. In dem Moment, als die russische Invasion in der Ukraine begann, versuchten sie eine Geschichte zu erzählen. Beim Imperialismus geht es um das Geschichtenerzählen. Aber die offizielle Geschichte war ziemlich lahm. Der Schutz vor den Nazis, bei denen es sich nach russischem Denken prinzipiell um Weiße handelt. Dann noch der Kampf gegen das, was ich die Windmühlen von Zion nenne. Die Russen sprechen damit die Verschwörungsideologen an. Vergessen wir nicht, dass die Sowjets traditionelles Verschwörungsmaterial unter anderem in der muslimischen Welt verbreitet haben. Es gab die Geschichte, dass die NATO Russland zu nahe kam. Das bedeutet also im Grunde, dass die NATO zu römisch sei.
NATO was coming too close to Russia, so that basically means NATO is too Roman, how dare they be Roman.
Aber unter dieser dünnen Fassade verbarg sich eine andere Art Geschichte. Wir sind hier Römer, das ist einfach, was ein Imperium im römischen Stil tut. Wir führen einen Krieg an der Peripherie, an unseren derzeitigen Grenzen, bekommen eine neue Provinz.
We're having a war on the periphery, on our current borders. We're getting a new province.
Das ist es, was jedes römische System jemals getan hat, oder? Das war also sozusagen die tiefer liegende Erzählung. Und ich denke, das wurde dann durch zusätzliche russische Propaganda verstärkt. Und es gibt viele Variationen davon. Eine Variation besteht darin, dass dieses westliche römische System zu multikulturell ist und so weiter. Auch wenn es Rom damals egal war, wie du aussahst, solange du dich den Römern unterwirfst. Provinzen konnten teilweise Autonomie haben. Und es war ihnen wirklich egal, wie du aussahst. Das ist sozusagen das Argument, dass das westliche römische System schlecht sei, das russisch-römische System aber wirklich sehr, sehr gut. Die USA versuchten angeblich, die Ukraine zu kontrollieren. Deshalb sind die Russen einmarschiert. Die andere Variante haben wir in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten häufig gesehen. Das Argument ist, dass sich Russland aufgrund seiner römischen Identität nicht allzu sehr vom westlichen System unterscheidet. Es wurde vor allem vor der Invasion der Ukraine genutzt.
So this is something that was used especially before the invasion of Ukraine.
Auf diese Weise erhielt Russland viel Beschwichtigung vom Westen, indem es behauptete, in der römischen Tradition zu stehen. Warum können wir nicht Freunde sein? Denn indem sie Römer waren, behaupteten die Russen, seien sie anders als China. Und der Westen wolle doch nicht, dass Russland China zu nahe kommt, oder? Also gebt uns nach, seien Sie nicht zu hart zu uns Russen, seien Sie nicht zu hart mit den Sanktionen. Wenn wir eine Einigung über die Ukraine erzielen, sollten Sie die Einigung für Russland nicht zu teuer machen. Denn dann stünde Russland vor dem traditionellen römischen Problem des Zerfalls und des Bürgerkriegs. Wie beim Putschversuch von Prigozhin, der sehr seltsam war. Dies bestärkt die Vorstellung, dass Russland römische Probleme hat. Was bedeutet, dass es viel zu schade wäre, wenn es auseinanderfällt und es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und so könnten ja ihre Atomwaffen außer Kontrolle geraten oder die Chinesen könnten die Macht übernehmen. Viele Leute denken, dass das gesamte Römische Reich unterging, aber es war nur ein Teil davon. So blieb der östliche Teil erhalten und lebte viel länger weiter. Und so strömte das gefallene Weströmische Reich nach Europa und verwandelte sich in diese europäischen Imperien. Ja, das Heilige Römische Reich und dann Napoleon und dann weiß der Europarat. Die Briten haben es mit der konstitutionellen Monarchie versucht. Es gab die Amerikanische Republik und Napoleon. Zunächst interessierte sich Napoleon für Ideen der Aufklärung. Auch dann befand sich Frankreich im Bürgerkrieg und es gab Bedrohungen von außen. Die einzige Idee, die er damals hatte, war, Kaiser Augustus aus Rom nachzuahmen. Und er hoffte, dass es in Zukunft schöner werden würde. Das war also Westeuropa. Das Oströmische Reich schwappte gewissermaßen nach Russland über. Neben der römisch-katholischen Kirche gibt es die russisch-orthodoxe Kirche. In diesem Marketing-Pitch ging es also darum, sie zusammenzuführen. Russland will Zugang zu europäischer Technologie und möchte uns dafür Gas und Öl zurückverkaufen. Das war also lange Zeit ein Pitch. Nun lautet das Argument nach der Invasion in der Ukraine, wir müssen den Russen verzeihen, weil es ein römisches System ist und weil es unserem so ähnlich ist, dass alle Alternativen viel, viel schlimmer wären. Wenn Russland seinen römisch-konservativen Charakter verlieren würde, wäre das noch schlimmer. Daher sei es das kleinere Übel, den Krieg in der Ukraine zu akzeptieren. Das ist eine Art Storytelling, das uns präsentiert wird. Dem widersprechen andere Stimmen, die sagen, dass die Vereinigten Staaten durch die Ausgabe von 100 Milliarden in der Ukraine viel, viel mehr militärische Fähigkeiten Russlands zerstören konnten.
By spending 100 billion in Ukraine, the United States could destroy much.
Daher können sich die Vereinigten Staaten auf China konzentrieren. Es ist manchmal einfach, dieses Geschichtenerzählen zu durchschauen. Es ist schwieriger, wenn man im Westen ein Konservativer ist und denkt, wir gehen den Bach runter. Wissen Sie, wir verlieren unsere römischen Sitten und werden in einer kommunistischen Diktatur enden.
It gets harder if you're a conservative in the West and you think.
Die Menschen werden durch Angst motiviert und sie werden auch durch das positive Geschichten erzählen motiviert, das uns die Russen präsentieren. Eine Art positive Vision, eine Utopie einer Zukunft. Die Linke hatte natürlich eine Utopie. Jetzt verkaufen sie eine andere Art von Utopie. Sie werden nicht sehr konkret, aber es klingt familienfreundlich gegen die homosexuellen Agenda und so weiter. Jeder wird dann 5 Kinder haben und das sei alles christlicher Nationalismus. Heutzutage versuchen die russischen Influencer in Europa, sich dem Nationalbolschewismus anzuschließen. Es klingt idiotisch, weil es eine Mischung aus kommunistischen Elementen und rechten, manchmal sogar faschistischen Elementen ist. Es klingt furchtbar nah am Nationalsozialismus. Die Nazis legten einen übertriebenen Wert auf die ethnischen Merkmale. Die Nazis wollten römischer sein als alle anderen. Sie dachten also, das alte Reich sei gefallen, weil es nicht fanatisch genug und nicht ethnisch zentriert genug gewesen sei. Das war sozusagen die Nazi-Interpretation des Untergangs von Rom. Also versuchten sie, Abhilfe zu schaffen, sie versuchten, diese Fehler Roms zu vermeiden, indem sie unglaublich fanatisch waren und sich unglaublich auf ihre ethnischen Eigenschaften konzentrierten. Für die Römer wäre es natürlich eine idiotische Idee gewesen, sich darum zu kümmern, wie ihre Untertanen aussahen.
Now, of course, for the Romans, this would have been an idiotic idea to care what your subjects look like.
Sie hatten Provinzen auf erobertem Gebiet und gaben den Provinzen eine Halbautonomie. Dies war eine erfolgreiche Strategie für Rom. Die Nazis waren tatsächlich dumm genug, neue Gebiete wie die Ukraine zu erobern und die Menschen wie Mist zu behandeln. Anstatt sie nett zu behandeln, damit sie gegen Sowjetrussland helfen konnten. Jetzt ist es der Nationalbolschewismus. Niemand hat jemals wirklich erklärt, was das sein soll und wie es genau aussehen soll. Jedes existierende sozialistische Land hatte mit der Frage gerungen, sollten wir uns ein paar nationalistische Ideen einverleiben? Im ehemaligen Ostdeutschland beispielsweise behielt man die alten Uniformen und ließ einen Teil des preußischen Erbes in die Propaganda einfließen. Und das geschah nur, um den Menschen den Einstieg in den Kommunismus zu erleichtern. Menschen besänftigen und in Zukunft diese nationalistischen Elemente entfernen. Am Ende hätten sie dann den reinen Kommunismus. Als Deutschland wiedervereinigt wurde, versuchten die Linken herauszufinden, warum sie sich nicht durchsetzen konnten. Ich habe hier ein Buch. Es wurde von 2 Leuten geschrieben, die mittlerweile in Deutschland ziemlich einflussreich sind. Eine von ihnen ist eine Frau namens Sarah Wagenknecht. Sie ist eine Kommunistin der alten Schule, die sich jetzt dem Nationalbolschewismus anschließt. Sie werde eine neue Partei gründen, sagt sie. Laut Umfragen könnte diese Partei bei 20-25% liegen. Das könnte also eine große Sache werden. Diese Frau jammerte in den 1990er Jahren über den Verlust Ostdeutschlands. Sie diskutierte mit einem anderen Kommunisten darüber, warum Ostdeutschland nicht mehr kommunistisch sei. Dieser eine Kommunist argumentierte, das Problem bestehe darin, dass die Regierung nicht alle Spuren der deutschen Kultur beseitigt habe.
How did this happen? This was the discussion in the mid-90s. And so
daher verfügte der Kommunismus nicht über ein ausreichend gutes Immunsystem. Also sie nannten das eine Krankheit, Nationalismus, Konservatismus und so weiter. Er hätte also den radikalen Antifaschismus vorgezogen.
Nationalismus, Konservatismus, whatever. So his idea was,
Kommunisten sind in den Vereinigten Staaten nicht so explizit, aber es geht wirklich darum, jede Spur von Nationalismus und Tradition zu zerstören. Bis zu dem Punkt, an dem die Menschen nicht einmal Zugang zu Informationen über die alten Zeiten haben.
And so over here they were much more explicit. You know, communists are not so explicit in the United States.
Stellen Sie sich also vor, sie hätten die deutsche Sprache tatsächlich aus dem sowjetischen Ostdeutschland beseitigt.
Of nationalism and tradition to the point where people won't even have access.
Es dauert also vielleicht 2 oder 3 Generationen und dann ist die deutsche Sprache weg.
So imagine if they had actually eliminated the German language from Soviet Eastern Germany. So it takes maybe 2-3
Man könnte buchstäblich jede Literatur verbrennen, die irgendwas mit der vergangenen Zeit vor dem Kommunismus zu tun hat.
Literally burn every bit of literature that has anything to do with the past, you know, the pre-communist.
Nach 2 oder 3 Generationen haben sie wirklich alles Traditionelle eliminiert und die Sprache ausgelöscht. Ostdeutsche hätten nicht einmal westliche Radiosendungen verstehen können.
And by erasing the language, you know, East Germans,
es war ja eine Spaltung quer durch Deutschland. So konnte man Radiosignale und sogar Fernsehsignale senden.
So you see, the split was right through Germany. It was a split right through Germany. So you could send radio signals.
Im sowjetischen Ostdeutschland konnten Radio- und Fernsehsignale empfangen werden.
So this was done, you know, for a long time, and even standard radio and television signals.
Aber wenn Sie die deutsche Sprache nicht mehr verstehen, können Sie diese Informationen nicht einmal verwenden. Sie konnten nicht alle einzelnen Taschenradios aufspüren, die Kurzwellenfrequenzen empfangen konnten. Sie konnten sie nicht triangulieren, wenn Leute Signale empfingen. Sie konnten sie nur dann triangulieren, wenn sie Signale sendeten. Sie konnten also nicht jeden davon abhalten, diese westliche Sendungen zu hören. Aber wenn sie die Sprache eliminieren, können die Menschen keinen Zugang zu anderen Informationen erhalten. Oder wenn sie die Bedeutung bestimmter Wörter ändern, wenn sie diese Sprache korrumpieren. Es ist die Idee des Neusprech-Wörterbuchs, das jedes Jahr kleiner wurde, weil Wörter tatsächlich eliminiert wurden. Und wenn man die Wörter für Dinge weglässt, können die Leute bestimmte Gedanken nicht ausdrücken. Das Interessante am Fall der Berliner Mauer und dem sogenannten Zusammenbruch des Kommunismus, der auf den Zerfall der Sowjetunion folgte, ist, dass die Wörter KGB und UdSSR entfernt wurden.
KGB, the words USSR, were taken away. So they were.
Es waren dieselben Leute, die dieselben Strukturen regierten, dieselben kommunistischen Pläne, nur durfte man diese Worte jetzt nicht mehr sagen.
The same structures, the same communist agenda, only now you weren't allowed to say those words anymore.
In George Orwells 1984 ging es immer um die Reduzierung der Sprache. Aber Kommunisten lieben es auch, es komplizierter zu machen. Es ist fast unmöglich, Marx zu verstehen. Die Ausführungen von Karl Marx waren ursprünglich auf Deutsch.
Corrupted.
This convoluted. I mean, it's almost impossible. And this is.
Wir haben eine ziemlich komplizierte Grammatik. Und so gibt es Schachtelsätze. Das bedeutet einen komplizierten Satz, der aus vielen verschiedenen Teilen besteht.
Now, if you know anything about German, we have a rather complicated grammar.
Man kann auf Deutsch komplizierte Sätze bilden, die tatsächlich Sinn ergeben. Es gibt ja für alles Regeln.
Consisting of many different bits and pieces, right? And so you can form complex sentences in German.
Das nächste Stück des Satzes wird durch das vorherige verursacht oder es erfolgt eine Ergänzung zu den letzten Teilen. Man kann im Deutschen aber auch Sätze bilden, die völlig verworren sind. Sie ergeben keinen Sinn. Marx nutzte auch einen anderen Trick, nämlich diese neuen Definitionen zu entwickeln, die keinen Sinn ergeben.
Jürgen Habermas.
Ja, das ist was.
Sein Lieblingsthema war die Arbeit, denn so sah die alltägliche Realität der Menschen aus.
New definitions that make no sense. So his favorite topic was
Ich muss zur Arbeit gehen, die Arbeit ist schrecklich. Deshalb redete er viel über die Arbeit. Und er schuf 6 oder 7 verschiedene Definitionen von Arbeit. Arbeit, abstrakte Arbeit und so weiter. Ich glaube, er hat sogar eine phantasmagorische Form der Arbeit verwendet. Was ist abstrakte Arbeit? Was soll diese Definition? Und so können Sie diese komplizierten Sätze bilden, eine Reihe von Wörtern und Begriffen hinzufügen, die Sie nicht klar definiert haben. Und schon haben Sie nur noch einen Kauderwelsch. Und Sie können immer behaupten, Recht zu haben. Junge Menschen in Deutschland verwenden nur einen winzigen Bruchteil der verfügbaren Wörter und sie nutzen nur einen winzigen Bruchteil der verfügbaren Grammatik. Es ist wie 1984 und Sie haben diese umgangssprachlichen Begriffe. So wird zum Beispiel alles, was Ihnen fremd oder fremdartig erscheint, sus genannt. Was die Abkürzung für suspicious, also verdächtig ist. Und deshalb verwenden sie diese unterschiedlichen Begriffe und bilden diese wirklich kurzen Sätze. Das ist also Reduktion. Aber dann wendet man sich an das etwas ältere Publikum, Leute, die sich für gebildet halten, Leute, die studieren, und die Sprache wird verworren.
So that is reduction. But then you go to, let's say, a slightly older crowd.
Die quatschen dir ein Ohr ab.
Think they are educated. College people. The language becomes convoluted. They will talk your ear off.
Und vieles davon ergibt überhaupt keinen Sinn.
Doesn't make any actual sense.
Radical stupidity.
Das ist also etwas, was eigentlich für Ostdeutschland in Betracht gezogen wurde. Sie zerstören die Sprache, sie zwingen jeden, Russisch zu sprechen, und sie zerstören alle Erinnerungen. Heutzutage sind wir alle auf diese Maschinen angewiesen und viele Menschen sammeln keine physischen Bücher. Was passiert, wenn das Internet Ihre Büchersammlung löscht? Was passiert, wenn Sie keinen Zugriff auf die Suchmaschine haben oder die Ergebnisse stark zensiert werden? Sie sind praktisch von der gesamten Menschheitsgeschichte abgeschnitten. Im Grunde genommen sind Sie von allem Wissen abgeschnitten, außer dem, was Ihnen erlaubt ist. Das ist also etwas, worüber die Kommunisten damals tatsächlich diskutierten, und darüber diskutierten sie auch später. Hätten wir jede Spur von Deutschtum beseitigen sollen? Sie können dem Ganzen eine linke Fassade geben. Sie können auch versuchen, Menschen mit rechtem Marketing anzulocken. Genau das versucht Russland an allen Fronten. Das sind Dinge, mit denen sie experimentiert haben. Daher stehen viele Akten kommunistischer Länder nicht zum Studium zur Verfügung. Daher wissen wir nicht, wie viele Experimente durchgeführt wurden. Wenn Sie ein kommunistisches System haben, ist es wie ein großes Labor. Sie bestimmen einen bestimmten Teil Ihres kommunistischen Systems und Landes als Ihr Labor. Sie können Menschen erforschen, mit ihnen experimentieren und sich auf den Weg machen, ein 10-jähriges Experiment oder ein 20-jähriges Experiment durchzuführen. Und Sie können verschiedene Dinge ausprobieren, um zu sehen, was hängen bleibt und was nicht. Und so verfügt Russland über eine Art von Wissenschaft, die sonst niemandem zur Verfügung steht. Das ist wahr. Ich habe die Altrechte und den Kommunismus studiert. Es scheint, dass Russland versucht, diese eurasische Masse zu bilden. Gorbatschow sagte noch, Europa von Brest bis Vladivostok. Und dann sagte Boris Jelzin, Europa von Vancouver bis Vladivostok, wo auch Kanada dazugehört.
Europe from Brest to Vladivostok. And then Boris Yeltsin said, Europe from
Und laut der geheimen Rede von Zhao Chen möchte China, dass die unteren 48 US-Bundesstaaten ein zweites China werden. Es ist also so, als wäre Russland dabei, ein Imperium zu schaffen, das aus dem kaukasischen Volk besteht. Und China wird Asien und den Pazifik in Afrika, Subsahara-Afrika erobern und wer weiß, wie Südamerika aufgeteilt wird. Es ist also fast so, als gäbe es eine Konvergenz dieser Ideologien, bei der plötzlich die Narrative der extremen Linken und der extremen Rechten zusammenlaufen. Und es wird nicht um Deutschland oder Frankreich oder diese einzelnen Länder gehen, sondern um Eurasien. Hier verschmilzt das arische Ding mit dem Russischen. Sie wollen kein wirkliches Konzept von Nationalität, denn wenn man sich Hitler anschaut, erkennt man, dass Hitler in gewisser Weise kein wirklicher Nationalist war. Er hat das einfach nur benutzt. Man sehe sich einige der SS-Divisionen an, die aus Nichtdeutschen bestanden, oder? Sie bildeten die erste paneuropäische Streitmacht seit dem Römischen Reich. Es sei denn, man schaut sich die Kreuzzüge an. Aber das waren immer noch die Kreuzfahrer. Es gab die französischen Kreuzfahrer und die Deutschen und die Engländer im dritten Kreuzzug. Sie hielten ihre nationalen Gruppen zusammen. Aber es ist sehr interessant, dass es fast so aussieht, als hätten die Sowjets beschlossen, von Hitler zu lernen. Sie konnten nicht alle direkt aus einer nationalen Gesellschaft in den Kommunismus führen. Sie müssen eine Supernation schaffen, mit der sich jeder identifiziert. Eine weiße Supernation mit sozialistischer Politik. China würde im Osten dasselbe tun. Der Großraum Han-China ist ein Mythos. China ist nicht wirklich eine ethnische Gruppe. Das haben sie nur vorgetäuscht. Es ist also fast so, als würden sie China in gewisser Weise imitieren. Wie ist deine Reaktion darauf? Ist das das Projekt zwischen Russland und China? Könnte es das sein? Nun, das ist, was jeder Geheimdienstagent macht. Man muss so tun, als wäre man hilfsbereit. Man muss so tun, als würde man den Menschen das bieten, was sie brauchen. Russland und China nehmen bestimmte Gruppen im Westen ins Visier. Sie präsentieren sich als Trainer. Sie coachen Leute zum Schein, das zu bekommen, was sie wollen. Aber das Coaching ist nicht wirklich dazu gedacht, professionell zu vermitteln, wie Imperien und Geheimdienste funktionieren. Es ist eine sehr, sehr heruntergekommene, seltsame, verstümmelte Art von Coaching. Es ist, als würde man für ein Auto bezahlen, etwas bekommen, das vier Räder hat. Es hat zwar einen Motor, aber es ist nicht wirklich ein Auto oder ein modernes Auto. Leute kaufen eine Software und sie weist all diese Mängel auf und es fehlen Dinge und Funktionen. Sachen wurden gelöscht.
It does have an engine, but it's not really a car, or it's not, let's say, a modern car. What you think?
Das ist es, wozu jeder Geheimdienst sehr gut in der Lage ist, wenn es, sagen wir, ein Ereignis oder etwas Wichtiges gibt. Der Geheimdienst wird für die Öffentlichkeit oder für die Politiker, die Zugang zu geheimen Informationen haben, immer wichtige Teile der wahren Geschichte herausnehmen. Sie entfernen alle wesentlichen Teile und fügen einige falsche Teile hinzu. Das ist also sozusagen die Grundtechnik und sie wird im großen Stil durchgeführt. Russland und China liefern etwas, bei dem die wichtigen Teile entfernt und falsche Teile angehängt wurden. Ein Rechter in Europa wird in die Vergangenheit blicken und sagen, dass manche Dinge damals viel besser waren. Nun, wer ist eigentlich qualifiziert, die 1700er, 1600er oder 1500er Jahre zu beurteilen?
who is actually qualified to judge the 1700s, the 1600s, the 1500s?
Es dauert eine Weile, etwas über diese Jahrhunderte und die Art und Weise zu erfahren, wie die Dinge abliefen. Da es damals noch keine Tonaufnahmen gab. Filmaufnahmen gab es damals noch nicht. Es gab nicht die Bürokratie und die vielen Papierakten, die man heute erwarten würde. Die Rekonstruktion der Vergangenheit ist also eine Herausforderung. Und vor 20 Jahren wollte ich mich auf die moderne Geschichte konzentrieren, wo wir all diese gut erhaltenen Beweise haben. Ich hatte meine Probleme mit der älteren Geschichte, weil es keine Aufzeichnungen gab, nicht genügend Papierakten und so weiter. Aber je mehr ich darüber erfuhr, wie Imperien und Geheimdienste funktionieren, wie der menschliche Geist funktioniert, desto leichter fiel es mir, die Vergangenheit zu rekonstruieren. So gut ich konnte, erledigte ich diese Aufgabe. Weil also die Menschen immer gleich sind, funktionieren Imperien gleich und Geheimdienste funktionieren gleich. So ist es einfach, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen. China und Russland brauchen Experten, die die Erzählung konstruieren.
It's easy to tell people what they want to hear, but if you really want to have an effect,
gute Geschichten erzählen. Und für mich geht es auf ein großes Täuschungsmanöver des britischen Geheimdienstes zurück. Das war im 18. Jahrhundert der Fall, aber auch im 19. Jahrhundert. Dies war das Zeitalter, in dem die moderne Wissenschaft zu einer ernsten Sache wurde und Imperien sich ändern mussten.
But also in the 1800s. So this was the age where science, modern science became a thing and empires had to change.
Sie brauchten Industrie, sie mussten Menschen in Schulen und Universitäten unterbringen und so weiter. Man musste neue Dinge ausprobieren, was riskant war. Aber es war auch riskant, altmodisch zu bleiben. Und so gab es diese verschiedenen europäischen Imperien, die miteinander konkurrierten. Manchmal verbündeten sie sich und stärkere Allianzen versuchten, die schwächere Allianz zu zerschlagen. Und es änderte sich ständig hin und her. Aber es waren alles römische Systeme. Sie standen im Wettbewerb zueinander. Und die Briten waren die Besten darin, die Wissenschaft anzupassen und zu nutzen und lediglich Aspekte des Imperialismus zu verändern. Die Briten schufen mit dem Fractional Banking, der neuen Bank of England und diesen sogenannten privaten Handelsbanken das neue moderne Bankensystem. Mein Verdacht ist, dass die großen privaten Handelsbanken vom britischen Geheimdienst geführt wurden. Es ist schwierig, das zu rekonstruieren. Alle Teile, die zum Zusammenspiel benötigt werden. Die Bank of England und, sagen wir, Lloyds und Barclays sowie Barings und Rothschild mussten alle zusammenarbeiten, damit man das System vergrößern, Anleihen verkaufen und verhindern konnte, dass es implodiert. Das war also eine sehr große Sache, die die Briten geschafft haben. Aber sie wollten nicht, dass andere Imperien es kopieren. Neuere Forschungsergebnisse deuten also tatsächlich darauf hin, dass Großbritannien sein eigenes System schlecht geredet hat. Der britische Geheimdienst hat das neue System schlecht geredet und die schlechte Beschimpfung wurde als Propaganda des linken Flügels entworfen und sie wurde auch als Propaganda des rechten Flügels entworfen. Wenn Sie also dieses neue System aufbauen, es tatsächlich funktioniert, was sagen Sie dann Ihren Konkurrenten? Was sagst du deinen Feinden? Oh, dieses neue System ist schrecklich, es wird scheitern. Es wird einfach abstürzen und brennen. Also sagten Sie den Kommunisten, dass all diese modernen Dinge, Banken und Handel, parasitär seien, dass es immer Menschen ausbeuten würde und dass es immer Elend sein würde und dass sie all diese Kriege verursachen würden. Es sei eine Horrorshow. Das ist der Feind. Alles, was mit Handel, persönlichem Eigentum und individueller Freiheit zu tun hat, sei alles vergiftet. Das sei alles Krebs. Und wir müssen all das bekämpfen. Das haben sie der Linken erzählt. Und so erzählten sie dem rechten Flügel Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr ähnliche Geschichte. Also insbesondere auf deutschem Gebiet, auf österreichischem Gebiet. Jetzt waren natürlich Deutschland und Österreich die Konkurrenten zu Großbritannien. Und so war die Geschichte, dass all diese modernen Dinge, Bankenindustrie, Kapitalismus, Handel, Freiheit, eine jüdische Verschwörung sind. Es sei parasitär. Man erkennt also die Propaganda, die sich an den linken Flügel richtete, und die Propaganda, die sich an den rechten Flügel richtete. Sie waren irgendwie das Gleiche. In dem Buch von Niall Ferguson, The Ascent of Money, findet sich ein Zitat dieses britischen Abgeordneten im Parlament, Thomas Duncombe aus dem Jahr 1828. Er beschwerte sich über Nathan Rothschild und darüber, dass seine Familie angeblich endlos viel Geld habe, dessen Spionage sei überall, sie wollen Europa und all das übernehmen. Also im Grunde alle wichtigen Punkte, die man im traditionellen Verschwörungsmythos finden kann. Das war bereits im Jahr 1828 und natürlich war Thomas Duncombe mit den höchsten Ebenen des britischen Empires verbunden. Und es scheint, als gab es auch eine Möglichkeit, diese Propaganda nach Frankreich zu bringen. Denn Frankreich brauchte Banken, es brauchte Industrie, es musste sich modernisieren.
A way to get that propaganda into France. Because France, they had to have banking, they needed industry, they needed to modernize.
Und dann plötzlich erschien diese frühe französische sozialistische Literatur, scheinbar aus dem Nichts. Und diese frühen französischen Linkssozialisten behaupteten, der Handel sei parasitär, er sei jüdisch und individuelles Eigentum sei schlecht.
They claimed that trade was parasitic, it was Jewish and you know, individual property.
Das sei alles eine jüdische Verschwörung. Und diese Propaganda war nur dazu gedacht, Frankreich zu destabilisieren, Frankreich daran zu hindern, mit England zu konkurrieren, was ein großes Anliegen war. Im Grunde genommen wurde den Franzosen gesagt, dass all dieses moderne Zeug böse sei. Den Deutschen wurde gesagt, dass all dieses moderne Zeug schlecht sei. Das sei eine so eine Verschwörung und den Österreichern wurde das Gleiche gesagt. All dieses moderne Zeug sei so schrecklich. Und hier zeigten sich die Ähnlichkeiten zwischen modernem Linksextremismus und modernem Rechtsextremismus. Der Hass auf das Individuum und den individuellen Wohlstand und individuelle Initiative. Daher kommt der Hass. Und wenn man einem Russen zuhört, zum Beispiel Alexander Dugin, drückt er genau auf diese Knöpfe. Er sagt, es ist mir egal, ob es Faschismus oder Kommunismus ist, solange wir den Individualismus, den Liberalismus, den Handel und all diese anderen Dinge bekämpfen. Ich habe dies im Detail verfolgt, in der sozialistischen Literatur, der rechtsextremen Literatur und der Verschwörungsliteratur. Wenn man sie vergleicht, erkennt man, dass alles mit einer Art Gleichgewicht zwischen Hass auf jede Art von Handel und Individualismus und modernem Antisemitismus begann. Dieser Brite, dieser Thomas Duncombe, hatte ein Buch über die Juden in England geschrieben. Und dieses Buch war ein gleichzeitiger Angriff gegen jüdische Menschen, nicht-jüdische Menschen, die alte Aristokratie und die alte Kirche. Für ihn waren sie alle gleichermaßen an allem schuldig. Weil sie an Handel, Kredit und Bankwesen glaubten. Er hatte Juden nicht exklusiv beschuldigt, was kompletter Unfug gewesen wäre. Aber er führte gewissermaßen den modernen Antisemitismus ein und verwandelte ihn vom mittelalterlichen Unsinn in eine falsche Wissenschaft.
Now, he didn't totally single out Jewish people, which would have been, of course, stupid anyways, but he sort of introduced modern anti-Semitism and turned it from a medieval, you know, from medieval nonsense into a fake scientific form.
Was ist also mit dem Abbé Baruel, der zwei Jahrzehnte zuvor das Manuskript über die jüdische Freimaurerverschwörung geschrieben hat? Ich meine, das kam im Grunde vom Chef der polnischen Geheimpolizei. Sie erfanden diese jüdische Freimaurerverschwörungsidee und der Abbé verbreitete dieses Dokument. Es wurde durch die katholische Kirche und die Jesuiten verbreitet. Ich glaube, er war ein Jesuit. Und deshalb glauben Leute das, wenn man heute mit einem irischen Katholiken spricht, einem Ultrakonservativen, wenn man mit bestimmten Leuten in Bayern, in der katholischen Kirche oder was auch immer spricht. Es hat sich vor allem unter den Katholiken verfestigt. Und dann haben wir später von der orthodoxen Kirche die Protokolle der Weisen von Zion, die wiederum eine Fälschung waren, die irgendwann um die Jahrhundertwende vom führenden General in Paris angefertigt wurde. Glaubst du also, dass dieser Typ dadurch beeinflusst wurde? War er übrigens katholisch? War dieser Engländer, den du meinst, Duncombe, katholisch? Daran erinnere ich mich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hatte eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Mitglied des Kronrats von Irland. Daran erinnere ich mich.
Somebody in a circle was in the somebody who was really in a trusted relationship with him was a member of the Privy Council of Ireland. That's what I remember.
Es ist so, dass die Franzosen immer versucht haben, Einfluss auf Irland zu nehmen, noch bevor Frankreich wusste, dass Irland Großbritanniens verwundbarer Hinterhof war. Man muss zugeben, dass das eine gute Täuschung des britischen Geheimdienstes war. Ich meine, sie haben dieses neue System aus Banken, Anleihen und Handel aufgebaut. Sie haben dieses neue System gebaut und sagten den Konkurrenten, dass diese neue Sache die schlechtestmögliche Idee ist. Andere Länder waren dumm genug, das zu glauben. Oder bestimmte Gruppen waren dumm genug, das zu glauben. Als dieser Thomas Duncombe seine Sachen schrieb, führte er den modernen Antisemitismus ein, aber er schob die Schuld gleichermaßen auf die alte Kirche, nicht auf die neue. Die alte Aristokratie, natürlich nicht auf die jetzige. Oh, wirklich? Er wollte nicht der aktuellen Kirche und dem aktuellen System die Schuld geben, denn das hätte ihn natürlich in Schwierigkeiten mit seinen Freunden gebracht, die seine Spielschulden bezahlten und so weiter. Und so schob er die Schuld gleichermaßen auf Juden, Nichtjuden, Katholiken und die ältere Aristokratie. Dieses Argument, das er vorbringt, ist also im Grunde dasselbe, was man bei Karl Marx gesehen hat. Es würde immer Verlierer geben, es sei immer parasitär, es sei immer Ausbeutung und man kann das nicht verbessern. Das hat Thomas Duncombe gesagt. Und er engagierte sich sogar im Frühsozialismus, die Gewerkschaften und so etwas. Er versuchte Einfluss auf die Linken zu Linken zu nehmen. Und dann gab es die französischen Frühsozialisten. Sie haben den Antisemitismus-Teil übertrieben. Das ging eine Weile so. Und später haben die Sozialisten im Allgemeinen die antisemitischen Aspekte abgeschwächt oder sogar entfernt, den Rest aber beibehalten. Selbst wenn man also nicht über Juden spricht, selbst wenn man Gier nicht als besonders jüdisch betrachtet oder was auch immer, bleibt die Art und Weise, wie Sozialisten ihre Feinde sehen, unverändert. Wenn sie also für Handel und Individualismus sowie Freiheit und Eigentum sind, dann macht sie das zum Feind. Das macht sie zum Wegbereiter des parasitären Kapitalismus und Imperialismus.
Capitalism and imperialism, or even
British imperialism specifically, right?
Yeah,
Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten sie unter Churchills Regierung eine Koalition. Alle Sozialisten wurden zusammen mit allen anderen an die Macht gebracht. Und dann nach dem Krieg, nachdem Deutschland zusammengebrochen ist, aber bevor Japan kapituliert, wählen sie Churchill ab. Dann hat Großbritannien einen Sozialismus, der im Grunde das britische Empire zerstört. Selbst unter Margaret Thatcher sind sie nicht wirklich in der Lage, es vollständig aufzuheben. Nun, Europa ist wirklich, wirklich komplex. Und dann gibt es noch diese älteren Geheimdienstnetzwerke, aristokratische Netzwerke, die schon lange zurückreichen. Und in den letzten Jahren gab es einige aktuelle Untersuchungen dazu. Und deshalb ist es so schwer zu sagen, wer wirklich für welche Seite spielte und um welche Operation es sich handelte. Denn wenn Sie eine Operation planen, können Sie so viel verschleiern. Wir nennen das die Wildnis der Spiegel. So gibt es hier Sozialisten, die pro Russland sind, gekauft und bezahlt. Aber dann gibt es auch Leute, die für westliche Geheimdienste arbeiten, aber vorgeben, pro Moskau Hardcore-Kommunisten zu sein. Davon gibt es alle möglichen Variationen. Um den früheren Punkt abzuschließen, als die Sozialisten den Antisemitismus aufgaben, den Rest aber beibehielten. Also wenn sie nicht für den Kommunismus sind, sind sie immer noch der Feind, sie sind immer noch ein Parasit und so. Die haben den Antisemitismus aufgegeben, aber dann wurde es in den rechten Kreisen zu einer großen Sache. Und so wurden all diese Ideen schon vor den Nazis geformt und so war der Antisemitismus in den rechten Kreisen ziemlich übertrieben und der Rest blieb intakt. Wenn Sie also Individualismus mögen, wenn Sie individuelles Eigentum und Eigeninitiative mögen, waren Sie der Feind. Und so waren der Sozialismus und der Nationalsozialismus ziemlich schlecht in der Wirtschaft. Weil sie die Wirtschaft hassten. Sie hassten den Handel, das Bankwesen und den Individualismus. Deshalb waren sie so schlecht. Wir alle wissen, wie schlecht die Produktivität der Kommunisten und auch der Nationalsozialisten war. Ich meine, für eine Weile konnten sie so tun, als wären sie produktiv und hätten eine Boomphase. Doch Experten erkannten schnell, dass die nationalsozialistische Wirtschaft überpolitisiert war. Man durfte also das Sagen haben, wenn man die Nazi-Elite aus alten Zeiten kannte. Und man wurde zum Chef ernannt, wenn man jemanden mochte, der mächtig war. So gibt es also keine lebendige Wirtschaft. Das ist weder die Art und Weise, wie man plant, noch Produktivität erzielt. Und das war sozusagen der große, große Fehler des Nationalsozialismus. Also glaubten sie ihren eigenen Unsinn. Es gab eine eingebaute Schwäche. Waren nicht alle diese Länder gegen sie vereint und haben Deutschland zerstört? Nun, man kann den Nachhall dieser Propaganda noch heute sehen. Wenn es zum Beispiel rechtsradikale Aktivisten gibt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, rechtsextreme Aktivisten, werden sie dich kritisieren, wenn du dich nicht in Schwierigkeiten bringst, wenn du tatsächlich eine Familie gründest, wenn du tatsächlich ein Unternehmen aufbaust oder einen anständigen Job hast.
They will criticize you if you don't get yourself in trouble. If you actually build a family, if you actually build a business,
und Dinge aufbaust, kritisieren sie dich dafür, weil sie sagen, dass du zu sehr Teil des Systems bist. Du bist nicht revolutionär genug, du bist nicht radikal genug.
Because they say you're too much part of the system. You're not revolutionary enough. You're not radical enough.
Da ist dieser eingebaute Hass auf Stabilität und Dinge, die funktionieren.
Almost hatred for stability and things that work.
Tja, wie bei den Linken. Ja, wie bei den Linken. Wenn du ein bankrotter Aktivist bist und ständig mit dem Gesetz in Konflikt gerätst, wird deine Szene dich dafür respektieren.
respect you for that.
Right.
Es ist radikal dumm und selbstzerstörerisch, und es ist fast so, als wäre Zerstörung oder Selbstzerstörung der Sinn der ganzen Übung. Genau, und wenn man sich jemanden wie Alexander Dugin ansieht, predigt er sozusagen, dass du als Mann im Grunde genommen wie eine mittelalterliche Person sein solltest. Mobiltelefone sind also schlecht, Popkultur ist schlecht.
Type person. So cell phones are bad, pop culture is bad.
Man soll auf eine Weise leben, die so weit von der Realität aller anderen entfernt ist, dass man auffällt wie ein bunter Hund. Dass man wie ein Freak aussieht. Du siehst aus wie jemand von vor 400 Jahren. Und es soll so übertrieben sein, dass die meisten Leute dich für verrückt halten. Die einzigen Leute, die dich verstehen, gehören deiner eigenen Sekte an, weil sie gleich aussehen und den gleichen Lebensstil haben. Es ist ein bisschen wie das, was die Briten gemacht haben, als sie etwas fanden, das funktionierte, und sie anderen gegenüber das dann schlecht redeten. Ich meine, glauben die Leute, dass Wladimir Putin Lagerfeuer mag, dass er keine Technologie mag und dass er all diese Dinge nicht mag? Nein, er ist von Technologie umgeben. Sein Imperium ist auf Technologie angewiesen.
He's surrounded by technology. I mean, his empire depends on technology. He wants his airplanes to function. He wants his.
Er möchte, dass seine Flugzeuge funktionieren. Er braucht alles, um zu funktionieren. All diese anderen Leute im Putin-Regime lieben Technologie. Sie lieben moderne Sachen.
They love, you know, modern stuff, things, you know.
Sie exportieren dysfunktionale Ideen in den Westen, um den Westen zu sabotieren. Feminismus, Transgenderismus, Operationen zur Geschlechtsumwandlung bei vorpubertären Kindern. Sie haben das Narrativ der globalen Erwärmung, das eigentlich aus der Sowjetunion stammt, natürlich den nuklearen Winter. Der Westen soll sich von allen Atomwaffen befreien. All dies sind ganz offensichtlich Sabotageoperationen gegen den Westen, um unsere Wirtschaft zu zerstören, um unsere Fähigkeit zu zerstören und zu verteidigen. Und dann natürlich die Sache mit der offenen Grenze. Wir sollen die ganze dritte Welt hereinlassen. Wir haben hier in Amerika ein Problem mit offenen Grenzen, das Biden verursacht hat. 1 Million muslimische Flüchtlinge kamen nach Deutschland, so ums Jahr 2015. Das ist die Art von Spiel, wie es jetzt gespielt wird. Und natürlich besteht das Problem der Russen und Chinesen darin, dass sie tatsächlich eine Regierung haben, die im Grunde ihre eigene Wirtschaft einschränkt.
But the problem that the Russians and the Chinese have is that they do indeed have.
Sie haben diese Möglichkeiten, die Bevölkerung zu kontrollieren. In der alten Sowjetunion basierte die sowjetische Wirtschaft auf der Einschränkung des Konsums. Nun, sie haben das in einer Light-Version, die in Russland jetzt immer schlimmer wird. Und in China gibt es das auch, und sie versuchen, das in den Westen zu exportieren.
On a light version, which is now, of course, in Russia getting worse, and in China they have it too, and they're trying to export that to the West.
Wenn man einen Weißen fragt oder einen weißen Konservativen, um das positive Klischee Nummer 1 über Weiße zu nennen, was ist typisch für Weiße? Das Klischee Nummer 1 ist die Technik, oder? Wir erfinden Dinge, weil das Wetter besonders hier in Europa so schlecht und kalt war. Wir mussten Dinge bauen, wir mussten Dinge erfinden. Auf diese Weise überlebten die Menschen im Grunde. Deutschland hat das Fernsehen erfunden. Danke dafür. Man baut Dinge, man probiert sie einfach aus. Das ist so etwas wie das positive Klischee Nummer 1. Natürlich gibt es überall auf der Welt Ingenieure, aber das ist irgendwie ein Klischee, oder? Heutzutage gibt es also Wissenschaftler, die auch Berühmtheiten sind, und manchmal übertreiben sie es mit ihren Ideen und Visionen und so weiter. Oder sie sagen einem einfach, was hypothetisch möglich ist. Und das wird von der russischen Propaganda aufgegriffen, und man beginnt, über den Transhumanismus zu jammern. Das ist etwas, was man überall in der gegen den Westen gerichteten russischen Propaganda findet. Es geht um die Klage über den Transhumanismus. Aber man muss wirklich verstehen, was das bedeuten könnte und wie viele Aspekte es hat. Denn wenn man ein Auto fährt und einen Computer oder das Internet nutzt, könnte man das auch als Transhumanismus bezeichnen. Denn wir sind nicht dazu bestimmt, so schnell zu rennen. Wir begeben uns in eine Maschine hinein. Das Auto ist eine Erweiterung unseres Körpers. Wir flitzen in diesem Auto herum. Die Nutzung eines Smartphones ist transhumanistisch. Wenn man sich einige Aspekte wirklich anschaut, ist es reine Technik. Sie können also predigen, primitiv zu sein und sich darüber beschweren, dass es im Westen nur um Transhumanismus geht. Alles Schlechtes. Aber in Wirklichkeit entwickeln wir in der modernen Medizin Dinge neu. Wir stellen Dinge her, wir haben Computer. Natürlich sind mit diesen Dingen immer Gefahren verbunden, aber das war schon immer bei Wissenschaft und Technik der Fall. Die russische Propaganda jammert also über den Transhumanismus. Gleichzeitig investiert Russland in die Nanotechnologie und versucht, Hightech zu stehlen. Und im Grunde will es Westeuropa für die Technologie und das Ingenieurwesen erobern. Das ist es, was sie wollen. Sie wollen nicht hierher kommen, um moderne Technologie zu zerstören. Sie wollen kommen, um es zu stehlen. Ja, sie wollen, dass ihr Deutschen für sie arbeitet. Ja, glaubst du, Wladimir Putin mag sein Handzittern, das er hat? Er wird älter und er ist in einem kommunistischen System aufgewachsen. Das Essen war also nicht so gut und die Medikamente waren nicht so gut und die Luftqualität war nicht so gut und die gefährlichen Chemikalien überall. Das ist halt das Aufwachsen im Kommunismus. Deshalb ist Wladimir Putin nicht so gut gealtert. Wir wissen nicht genau, wie es um seinen Gesundheitszustand steht, aber glaubt jemand wirklich, dass er sich nicht für moderne Medizin und moderne Technologie interessiert, um sein Leben zu verlängern? Und all seine Freunde, glaubt jemand wirklich, dass es ihnen nicht gefällt, dass sie mit bestimmten Aspekten der transhumanistischen Technologie länger leben? Es ist derselbe Trick. Sie finden etwas, das funktioniert, und reden es schlecht vor einem anderen Publikum. Und natürlich wollen sie nicht, dass ihre eigenen Leute zu viel konsumieren. Es sei also besser, dass die Russen nicht danach streben, ein Auto zu besitzen oder ein eigenes Haus zu haben, das von anderen Häusern getrennt ist und nicht in einer Besenkammer zu leben. Nun, Alex, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Wir gehen vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Das ist faszinierend. Ich habe eine Reihe an Fragen an dich. Vielleicht können wir nächste Woche weitermachen und ich kann noch ein paar Fragen stellen. Das ist ein interessanter Überblick. Und dann können die Zuhörer darüber nachdenken, wie das zusammenpasst. Du reist in der Zeit zurück. Du gibst uns einen Überblick. Der Mensch ist immer gleich, Imperien funktionieren mehr oder weniger gleich, Geheimdienste funktionieren gleich. Das sind also die Konstanten in der Wissenschaft. Man versucht immer Dinge herauszufinden, die bekannt, zuverlässig und wahr sind. Und dann kann man von dort aus Dinge entdecken, die noch nicht bekannt sind. In Science, you always try to establish things that are known and reliable and true, and then you can du findest etwas Neues heraus. Es ist leicht, sich von Ideologien ablenken zu lassen. Es ist leicht, sich von präsentierten Fantasien oder Verzerrungen ablenken zu lassen. Es ist leicht, durch Emotionen aus der Bahn geworfen zu werden. Aber gerade deshalb ist Lesen so wichtig. Wenn man echte Bücher über echte Imperien und Geheimdienstoperationen sammelt. Natürlich ist dieses Buch kein perfektes Abbild der Realität, weil der Autor Einschränkungen hatte oder der Autor vielleicht eine Voreingenommenheit hatte oder der Verlag bestimmte Einschränkungen auferlegte oder was auch immer.
Oder der Autor vielleicht hatte einen Bias oder die Publishing Company
Aber je mehr Bücher man liest, desto besser können Leute nachvollziehen, wie diese Imperien funktionieren und welche Techniken sie anwenden. Und wenn man das Buch von jemandem liest, steht man nicht vor dem Autor. Denn wenn man mit dem Autor spricht, ist es etwas anderes, oder? Weil es ein menschliches Element und bestimmte Vorurteile gibt. Aber wenn man sich die veröffentlichten Ideen der Person anschaut, ist das weniger eine Ablenkung. Wenn man nur echte Bücher liest und keine andere Ablenkung hat, ist das sehr wichtig. Denn wenn man dann feststellt, dass es bestimmte Konstanten gibt, ist die Welt nicht nur Chaos. Es gibt nicht nur Verwirrung und verrückte Menschen mit verrückten Ideen. Es gibt eine echte Wissenschaft des Imperialismus oder der Führung von Dingen. In der Öffentlichkeit ist es keine Wissenschaft, die gelehrt wird. Nur sehr wenige Menschen bekommen das tatsächlich direkt beigebracht. Möglicherweise werden ihnen einzelne Aspekte davon beigebracht. Sie haben eine Karriere beim Militär oder beim Geheimdienst und sind vielleicht ein Agent oder sie verarbeiten Informationen. Sie sind in einem bestimmten Aspekt dieser größeren Sache geschult, aber es ist eine größere Wissenschaft. Und wenn man ein gutes Buch über Napoleon oder den Ersten Weltkrieg liest, kann man tatsächlich sehen, wie Menschen aus der Vergangenheit mit dieser Wissenschaft des Führens von Dingen experimentierten. You can actually see people from the past struggling and trying to experiment with this science of running things. Und je mehr man liest, desto besser versteht man es selbst. Man kann eine Art Spieler werden. Man kann dieses Spiel spielen und ist nicht nur die Zielscheibe von jemand anderem. Become sort of a player. You're a player. You can play this game. And you're not just somebody else's target. Oder sie lassen sich nicht einfach von allem manipulieren, was ihnen begegnet. Ja, weil die Welt ein großer Ort ist und die Leute oft historische Argumente verwenden. Sie sagen also, wir müssen aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit nun eine bestimmte Sache tun, oder sie behaupten, es gäbe einen bestimmten Mechanismus. Wir müssen eine bestimmte Sache tun, denn das führt zu einem gewünschten Effekt und dieser Mechanismus ist angeblich durch die Geschichte bewiesen. Es gibt also viele historische Argumente, die wirklich fehlerhaft sind, weil Historiker normalerweise anders arbeiten als Geheimdienstexperten. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede. Wenn ein Historiker keine Akten hat, die die Existenz einer Sache eindeutig beweisen, geht er davon aus, dass diese Sache nicht existiert. Sie erhalten also keine bestimmte Datei oder überhaupt keine Dateien. Für den Historiker existiert das Ding also nicht. Ein Geheimdienstexperte wird einen Blick in die Vergangenheit werfen und nach Anzeichen von Geheimdienstnetzwerken und Anzeichen möglicher Geheimdienstoperationen suchen. Und die Geheimdienstprofis werden versuchen, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Nicht auf perfekte Weise, denn das ist nicht möglich, weil man nicht alles weiß, aber man kann sich zumindest in eine bestimmte Richtung orientieren. Sie können verschiedene Szenarien haben und auf jedes Szenario eine andere Wahrscheinlichkeit bemessen. Man muss anfangen, wie ein Geheimdienstprofi zu denken, denn das ist ganz anders als ein normaler Mensch oder ein Historiker. Und ich sage den Leuten immer, dass das Geheimdienstgeschäft dem Ingenieurwesen sehr ähnlich ist. Es ist nicht allzu weit entfernt, sagen wir mal, von der Technik. Und wenn Menschen Ingenieurwesen lernen können, lernen sie das Geheimdienstspiel zumindest gut genug. Sie müssen nicht über Nacht zum Meister werden oder was auch immer, aber sie verstehen es zumindest gut genug. Und deshalb müssen sich die Menschen wirklich diesen Lebensstil aneignen, wie ich ihn nenne, weil man die Welt dann aus einer anderen Sicht betrachtet.
Acquire that intelligence lifestyle, as I call it, because you look at the world in a different way.
Das ist etwas, was Menschen auf falsche Weise erleben, wenn sie sich einer neuen Ideologie oder einem neuen Aktivismus anschließen.
In a fake way, when they get into a new ideology or new activism.
Sie denken also, dass sie die Welt verstehen. Sie glauben zu verstehen, wie es funktioniert und betrachten alles aus einem neuen Blickwinkel. Aber das ist eine Fälschung. Das ist nur Ideologie. Ein Geheimdienstmitarbeiter wird die Welt tatsächlich mit anderen Augen betrachten. Vielen Dank. Ich bin Jeff Nyquist. Das war Alex Benisch. Und gibst du deine Webseite heraus? Die Webseite ist candorintel.com.
Like the word candor, it's candorintel.com.
C-A-N-D-O-R?
Correct.
Ich mag das Wort candor, ehrlich zu sein. Nun, vielen Dank.
Well, thank you. And thank you, folks. We'll be joining you next week again, another edition of Friends and Enemies.